Ich bin nicht in meinem Büro, bin ich oft unterwegs, wo Menschen sind. Und Menschen sind die Kirche, nicht Büro. Und deswegen, das macht mir Spaß, wenn ich mit den Menschen so unterhalte oder spreche oder Begegnung und Zeit nehme, dann fühle ich mich, ah ja, das ist wirklich die Kirche.
Herzlich willkommen bei Horizontwechsel. Ich bin Song Kim, der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast teilen Menschen ihre Geschichten und Erfahrungen vom Unterwegssein, Ankommen, Aufbrechen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr den Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert, bewertet und ein paar Sterne dalasst. Das hilft uns sehr weiter. Über Feedbacks in den Folgen, beispielsweise als Kommentar auf Spotify, freuen wir uns ganz besonders. In der heutigen Folge habe ich Jack Urami zu Gast. Jack ist Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Papua-Neuguinea und war Austauschpfarrer in Bayern. Wir sprechen darüber, wie seine Zeit als Gemeindepfarrer in Ahausen seine Arbeit als Bischof prägt, was Partnerschaft für ihn bedeutet und warum Kinder Hoffnungsträger sind. Hallo Jack, schön, dass du da bist.
Danke.
Jack, wofür schlägt dein Herz?
Vielen Dank für die Frage. Für mich ist meine Familie und auch die Kirche. Und das sind meine Stärke. Und wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel, meine Familie liegt ganz im Herz. Sie beten auf mich, dass ich meinen Dienst gut tue und auch ich sicher unterwegs bin. Und auch zweitens die Kirche. Mein Leben ist ganz mit der Kirche verbunden. Und deswegen die Kirche liegt ganz im Herz.
Jack, du bist in einem Dorf der Provinz Chimbo in Papua-Neuguinea aufgewachsen. Wie viel Dorf steckt in dir drin?
Das Dorf, wo ich geboren und aufgewachsen bin, ist nur klein mit ungefähr 15 Einwohner.
1500?
Nein, nur 15.
Ist 15 kleines, insgesamt?
Ja, na, nur ein kleines Dorf. Aber es gibt auch andere Dörfer. Sie sind auch nicht so weit. Und diese Dörfer liegt hier rum. Und das heißt, jeden Tag habe ich Kontakt mit vielen Leuten, die in diesen Dörfern wohnen. Und mein Dorf, wo ich geboren bin, liegt ganz auf einem Berg. Und ich musste entweder rauflaufen oder runterlaufen. Das war damals wichtig, dass die Menschen die Häuser auf dem Berg bauen, dass sie runterschauen und auch sie bauen ihre Garten und sie laufen Kilometer weg vom Dorf, aber sie kommen wieder zurück. Und das ist sicher, auf dem Berg zu leben. Deswegen habe ich diese Gelegenheit, in solchem Dorf zu leben und zu erfahren, wie damals es war.
Das heißt, das Dorf liegt auf einem Berg und das drückt für dich aber auch so ein Gefühl der Sicherheit, der Geborgenheit aus.
Ganz genau, das ist genau die Idee. Und die Leute haben versucht, einfach sicher zu sein. Und deswegen viele Dörfer damals haben die Menschen auf den Berg immer gebaut. Aber jetzt nicht mehr. Die ganze so Häuser haben sie umgebaut neben die Straße. Und sie wollen einfach neben die Straße wohnen. Nicht mehr auf dem Berg, wo es ganz sicher ist. Zum Beispiel für Feinde oder sowas. Und damals haben die Menschen so miteinander gekämpft und so weiter.
Das heißt, in den letzten Jahrzehnten hat sich das auch ganz stark gewandelt.
Ja. Richtig. Und wegen dieser modernen Entwicklung. Und heutzutage gibt es viele gute Straßen und die Leute wollen einfach neben die Straße wohnen. Und das ist einfach viel leichter, mit dem Transport zum Beispiel in die Stadt zu kommen oder wieder zurückzufahren.
Du hast ja eine ganz besondere Verbindung zur lutherischen Kirche, aber nicht nur du selbst, sondern deine ganze Familie.
Ja, meine Frau ist auch auf einer Missionsstation aufgewachsen. Sie ist im Dorf geboren, aber aufgewachsen in einer Missionsstation. Und sie hat auch viel mit Missionaren zu tun. Und deswegen, wir haben versucht immer mit die ganze Arbeit mit der Kirche so ganz eng verbunden haben und einfach mit der Kirche zusammen zu bleiben, weil für uns, ich habe schon gesagt, die Kirche ist auch ein Teil unseres Lebens.
Sie ist ja auch Heimat, für dich noch besonders. Dein Vater war ja schon in der lutherischen Kirche, oder?
Mein Vater, ja, er war einer der ersten Christen im Dorf. Und er ist aufgewachsen, er war schon groß erwachsen und dann ist er getauft worden. Und dann er hat über die ganze Bibelgeschichte gehört und dann hat er angefangen einfach als Kirchenvorsteher, was in der Kirche zu tun. Von daher konnte ich auch viel von ihm lernen und was über Kirche geht und über Mission und über Jesus Christus und so weiter. Das war der Anfang.
Das heißt, du bist auch in einer sehr christlichen Familie aufgewachsen.
Ja, ich kann sagen, ich bin in einer christlichen Familie geboren.
Und dann war es eigentlich schon klar, du wirst mal Pfarrer.
Ja, das war mein zweiter Beruf, kann man sagen. Habe ich immer diese Lust, einfach Pfarrer zu werden. Damals, als ich die Schule besucht habe, habe ich gedacht, das ist eine gute Arbeit, in der Kirche was zu tun. Und mein Vater hat immer gesagt, du musst was für die Kirche tun. Und er hat mir auch diesen Mut gegeben und hat gesagt, ja, das ist ein guter Platz in der Kirche und das macht auch viel Spaß. Und habe ich gedacht, ja, muss ich einfach Theologie studieren und einfach als Pfarrer so in der Kirche was tun. Ja, das war genau die Idee.
Und das war dann klar, du würdest dann nicht in deinem Dorf bleiben, sondern woanders hingehen zum Studieren?
Ja, ich war in einem Dorf, aber ich musste in eine Stadt gehen, weil dieses Seminar in einer Stadt liegt. Und deswegen bin ich umgezogen vom Dorf zu dieser Stadt, um Theologie zu studieren am Seminar.
Ja. Wo war das?
In Lay. In Lay, das ist, wo der Aufsitz der Kirche ist, momentan. Ja, in Lay.
Und da bist du ja heute auch wieder.
Ja, als Bischof, yes. Genau, das ist, wo ich jetzt wohne und arbeite.
Und damals warst du aber als Seminarist dort. Und wie muss man sich das vorstellen? Du hast da ja auch gelebt, das heißt, mit anderen Studierenden warst du dort?
Ja, die Studenten kommen überall im Land und wir haben damals so viele andere Studenten kennengelernt und auch Frauen. Sie haben auch Theologie studiert und wir haben auch Studenten aus Philippinen und auch ab und zu mal Volontierstudenten aus Deutschland und auch Australien.
Also es war schon etwas Besonderes da zu sein.
Ja, genau. Ich habe diese internationale Erfahrung schon am Seminar so erlebt. Ganz dieses ökumenische Gefühl habe ich schon damals erlebt.
Und die Unterrichtssprache war aber dann auf Englisch oder Tokpisin?
Auf Englisch, auf Englisch.
Hast du damals schon Leute von Mission eine Welt oder vom Bayerischen Missionswerk kennengelernt?
Ich habe gehört, aber hab ich nicht so kennengelernt. wir damals hatten wir Missionare auch aus Deutschland, aus Bayern, in unterschiedlichen so, Gebieten im Land. Aber ich habe keine so Verbindung, keinen Kontakt.
Du hast ja dann nicht sofort als Pfarrer gearbeitet, sondern warst auch als Lehrer tätig. Wie kam das denn dazu?
Ja, das war mein erster Beruf. Ich habe meine Ausbildung als Lehrer gemacht und dann habe ich Unterricht gemacht für ungefähr 5 Jahre. Das war nur kurz und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist nicht meine Arbeit, ich will was anderes tun, habe ich gedacht. Dann habe ich meine Mutter gefragt, auch meinen Vater gefragt und sie haben gesagt, okay, dann du kannst einfach deine Arbeit ablegen und dann vielleicht Theologie studieren und als Pfarrerdienst machen in der Kirche. Das war für mich war eine große Hilfe von meinen Eltern. Sie waren auch neben mir und sie haben gesagt, ja, das ist die Richtung.
Du hast als Lehrer gearbeitet. Du hattest da schon Familie, warst verheiratet oder warst du noch?
Yeah.
Single.
Als Lehrer, ich habe schon meine Frau kennengelernt und dann hatten wir schon zwei Kinder und dann bin ich am Seminar gegangen, um Theologie zu studieren.
Also man kann wirklich sagen, Pfarrer ist deine zweite Berufung. Die erste war als Lehrer.
Ganz genau.
Was hast du unterrichtet als Lehrer?
Ich habe Englisch unterrichtet und auch Sozialwissenschaft, weil ich habe ein bisschen über Sozialwissenschaft in der Schule studiert habe und ja.
Dann nimmt man ja einige Sachen mit. Wo war der Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte Theologie machen?
Ja, für mich war über Jesus zu hören und auch diese Geschichte, die ganze Geschichte von der Bibel zu hören, das war für mich ganz großes Interesse habe ich gehabt damals. Und habe ich gedacht, ja. Und in unserem Dorf gab auch viele Leute, die auch die ganze unterschiedliche Missionsarbeit im Dorf tragen und als Evangelist oder als, wir sagen, Lektorin oder Headman. Mhm. Sie haben das gemacht und das war für mich war ganz interessante Arbeit und habe ich gedacht, wenn ich was das mache, dann das wäre ganz eine große neue Lebensart und das wollte ich machen. Deswegen habe ich dieses Interesse am Anfang.
Und das hat sich ja durchgehalten.
Ja.
Bis heute. Du warst in Lay am Seminar und als du fertig warst, was hast du dann gemacht?
Ja, nachdem ich mein Studium fertig gemacht habe, dann bin ich wieder zurück zu meinem Heimat gegangen und dann habe ich nur für ein paar Monate in einer Gemeinde gearbeitet. Aber meine Frau ist Lehrerin von Beruf und sie hat auch Unterricht gemacht. Und wir haben zusammen in einer Schule gelebt und dann habe ich auch geistliche Dienst in der Schule gemacht als Seelsorger.
Ach so. Das war also ein ganz neues Feld. Oder ich meine, du warst ja schon Lehrer gewesen.
Ja.
Fandst du, dass das ein großer Unterschied war?
Ja. Nein, ich habe keinen Unterschied. Für mich war das war wie dieselbe Arbeit, die ich als Lehrer gemacht habe. Und nach dem Studium, dann bin ich wieder zurück in eine Schule. Das war, wir nennen das Secondary School oder so. Dann habe ich Seelsorge oder sowas als Pfarrer Dienst gemacht. Das war in einer evangelischen Schule.
Was für Fragen haben die Jugendlichen damals gehabt, mit denen sie über dich gesprochen haben? Was für Arten von Fragen waren das? Ging es eher um das Jugendlichersein oder?
Ja. Das war für uns ganz wichtig, dass diese die jungen Leute einfach ein bisschen christliche Orientierung bekommen. Und das haben wir versucht, einfach diese ganze Bibelgeschichte zu erzählen. Und auch wir haben angefangen, Konfirmationsarbeit zu machen in der Schule. Und das ist ganz gut gelaufen und für ein Jahr und dann viele sind in der Schule konfirmiert. Ne?
Mhm. Ja. Also da hat Kirche und Schule hat da zusammengearbeitet.
Ja.
An dieser Schule. Genau. Weil es ja auch eine evangelische, wahrscheinlich sogar lutherische Schule war, oder?
Das war ja evangelische Schule.
Ja.
Lutherische Kirche, ja. Mhm.
Du bist ja aber dann nicht lange geblieben in der Provinz Chimbo, wo du auch geboren und aufgewachsen bist, sondern dann hat sich etwas eingestellt, das dich nach Deutschland geführt hat. Wie ist das passiert?
Ah, habe ich nie gedacht, dass ich einmal nach Deutschland komme. Das war nicht meine persönliche Idee, aber mein Bischof hat einmal mich auf eine Straße getroffen und hat gesagt, ich würde vielleicht dich eine neue Arbeit geben oder ich würde dir eine neue Arbeit geben. Ich habe gedacht, was für eine neue Arbeit meinst du? Und der Bischof hat gesagt, vielleicht Überseearbeit.
Überseearbeit.
Ja. Und das habe ich überlegt, habe gesagt, was für eine Arbeit soll das sein? Dann hat er gesagt, ah, du gehst als Pfarrer in die evangelische Kirche in Bayern, du machst Dienst da als Haushaltsfahrer. Das war der Anfang.
Ach.
Und ja, und eigentlich der Bischof war mein Lehrer am Seminar.
Wie heißt der?
Dr. Wesley Kiegersung.
Ach, er ist gestorben. Das ist der berühmte Wesley Kiegersung.
Ja, berühmte Wesley Kiegersung.
Von ihm stammt ja auch der Satz, walking side by side.
Ja, ganz genau.
Und den hast du dann auf der Straße getroffen einfach.
Ja.
Und der hat gesagt, du gehst nach Bayern.
Er ist auf dem Weg. Und dann hat er mich gesehen auf der Straße. Ich bin gelaufen mit meiner Frau. Und dann hat das Auto angehalten und dann ist rausgekommen und hat gesagt, oh, was machst du hier? Und habe gesagt, ja, ich laufe nur und ich habe keine richtige Arbeit in einer Gemeinde. Und hat gesagt, ah, okay, mach nichts. Ich kann eine Arbeit, neue Arbeit geben. Und das war das erste Mal, ja, ich über Deutschland gehört habe, von dem Bischof.
Und gab es denn vor dir schon Leute, die als ökumenische Pfarrer nach Bayern gekommen sind aus PNG?
Ja, da war schon eine. Er heißt Bafeke Bamiringo.
Aber nicht so viele. Also du warst sozusagen
viele.
Der Zweite.
Nicht so viele, ja. Mhm. Ich war der Zweite. Bafeke war der Erste. Er war schon 3 Jahre hier schon in Deutschland.
Und was hat dann deine Frau gesagt?
Meine Frau, sie hat gesagt, ah, das ist gut, wir gehen hin. Für mich, das war nicht meine Idee. Ich wollte weiter studieren, einfach mein Masterstudium machen und dann weiter mein Doktorarbeit und so weiter. Ich habe auch Angebot schon bekommen am Seminar.
Ach so, Master zu machen und dann noch Doktor.
Ja, aber meine Frau hat gesagt, nein, Deutschland ist gut. Wir haben viel über Deutschland gehört und auch gelernt. Und wir müssen hingehen und sehen und auch dort mit den Leuten leben und dann einfach Dienst tun. Und meine Frau war einfach wie eine Kraft neben mir. Und sie hat gesagt, ah, gehen wir hin, gehen wir nach Deutschland. Und ja, das hat sie gut gesagt.
Ja, und dann seid ihr, in welchem Jahr war das? Das ist schon über 20 Jahre her.
Ja, das war im Jahr 2000.
2000. 2000 seid ihr nach Deutschland gekommen. Deine Frau, du und 4 Kinder.
Ja, 4 Kinder. Dann 2001 haben wir die Sprache gelernt in Bochum für 1 Jahr.
Und dann warst du noch 4 Jahre lang ökumenischer Pfarrer in einem Dorf?
4 Jahre in einem Dorf im Ries, Auerhausen. Und die zweite Gemeinde heißt Donstadt. So in 2 Gemeinden.
In 2 Gemeinden im Nördlinger Ries.
Ja.
Das ist ja ein ganz besonderes Gebiet, auch hier in Bayern. Aber wie war es für euch, wie ihr nach Deutschland gekommen seid, der erste Eindruck? Ihr wart ja noch nie da gewesen.
Am ersten Tag, als wir in Nürnberg angekommen sind, haben wir Schnee gelebt. Schnee. Starker Schnee. Habe ich gedacht, ah, das ist Regenfall. Und ich habe zu meinen Kindern gesagt und meiner Frau auch, ah, sag mal, es regnet kräftig, ganz früh in der am Morgen. Aber das war kein Regenfall. Wir haben es niemals nie erlebt. Dann sind wir rausgekommen und haben wir dieses komisches Gefühl. Es ist ja kalt und wir sind mit tropischer Kleidung angekommen.
Mit tropischer Kleidung?
Ja. Dann, das war für uns sehr kalt. Aber zum Glück, die Leute aus Oettingen, die auf uns dort schon gewartet haben, haben auch viele so warme Kleidung, Jacke und so weiter gebracht. Und ja, das war für uns ganz hilfreich damals. Aber an dem Tag für uns war, das war, wie sagt man, so eine erste Erfahrung mit Schnee. Für uns, ich habe gedacht, das war eine Katastrophe. Aber nach 5 Jahren habe ich gedacht, das war ein schöner Empfang.
Ja, ich habe ja zum ersten Mal auch Leute aus dem Dekanat Oettingen getroffen. Die hatten ja diese Partnerschaft. Die kannten euch ja auch noch nicht. Ne?
Ja.
Wie ist es euch gekommen? Die haben euch dann auch Kleidung gegeben und so, warme Kleidung anscheinend. Die waren gut vorbereitet. Hast du das noch in Erinnerung, wie das war, die Leute zu treffen?
Ja, auch damals haben wir diese Leute nicht kennengelernt, aber das war unsere erste Erfahrung mit freundlichen Menschen. Und sie haben ganz gut vorbereitet. Und später, als wir umgezogen sind in Aarhusen, haben wir diese Leute auch schon Kontakt aufgenommen. Und sie haben so uns viel geholfen. Und wir sind als Freunde geblieben.
Also ihr habt euch dann nach der Zeit des Sprachenlernens in Bochum, habt ihr euch dann wieder getroffen in Aarhusen?
Ja, ja.
Aber zunächst musstet ihr dann umziehen nach Bochum und ein Jahr lang Deutsch lernen.
Ja, das war für uns wie eine Katastrophe. Wir sind nur 2 Wochen hier in Neuendelsau geblieben. Und mit null Kenntnis über die Sprache zum Beispiel. Stell mal vor, wir konnten nicht verstehen, überall alles auf Deutsch. Und die Leute haben auf Deutsch gesprochen, wir konnten nicht gut verstehen. Dann nach 2 Wochen sind wir nach Bochum gefahren. Dann in ein total anderes fremdes Land oder Gebiet. Wir haben niemanden kennengelernt. Und alle waren nach Fremde und wir haben gedacht, wo sind wir jetzt? Aber im Laufe der Zeit haben wir so viele neue Freunde so Kontakt aufgenommen und wir haben auch Studenten von überall auf der Welt auch kennengelernt. Sie sind auch gekommen, um die Sprache zu lernen.
Wo kamen die dann her?
Aus China, aus Karibien und Afrika und auch von Iran und
also die ganze Welt.
Ganze Welt, ja, ganz genau, ganze Welt. Eine kleine Welt in einem kleinen Gebiet.
Und ihr hattet ja 4 kleine Kinder. Wie ging es Ihnen mit Bochum?
In Bochum, sie sind gleich in die Schule gegangen, ohne Sprache zu lernen, direkt in die Schule und das war schwierig. Am Anfang war es schwierig für unsere Kinder und auch für uns. Auch am Anfang, wir haben Deutsch gelernt. Am Messentag zum Beispiel kamen Lehrer und Lehrerinnen und haben gesagt, hallo, grüß Gott und so weiter, nur auf Deutsch. Keine Übersetzung. Und wir haben dieses Gefühl, wir sind hier in einer Welt, wir sind wie dumme Menschen, wir konnten nicht verstehen. Da habe ich gedacht, was machen wir jetzt? Vielleicht das ist nicht ein Ort, wo ich einfach wohnen oder was hier was machen kann, ich muss wieder zurück. Das war genau dieses Gefühl.
Also du hast wirklich gezweifelt, ob das der richtige Ort ist.
Stimmt, stimmt. Ja, wenn du was verstehst, dann du weißt, wie du machen kannst oder wo du bist. Aber ohne zu verstehen und mit null anfangen oder anzufangen, für mich war eine Katastrophe.
Wie habt ihr da weitergemacht?
Ja, wir haben versucht, einfach zusammenzuhalten. Die Studenten aus Afrika und alles. Und wir konnten auch ein bisschen nach dem Unterricht, wir konnten auch ein bisschen auf Englisch erklären. Und das war für uns ein bisschen hilfreich. Aber das konnten wir im Unterricht nicht machen.
Kein Englisch im Unterricht?
Nein. So, für uns war diese Leute, diese Studenten, die aus anderen Ländern kommen, war für uns wie, ja, wir haben immer gesagt, Gott, ein Engel zu uns, einfach zu uns zu helfen, in einer Sprache, die wir verstehen können. Und So haben wir versucht, einfach die ganze Sprachkurs gute Fortschritte zu machen. Auf Englisch ein bisschen erklären, dann wissen wir, oh, es geht um dieses Wort oder diesen Satz. Dann versuchen wir einfach auf Deutsch wieder zu verstehen. Und ja, nicht leicht.
Nicht leicht. Aber nach einem Jahr wart ihr dann fertig mit dem Erlernen der Sprache.
Ja.
Und wahrscheinlich waren die Kinder viel weiter als ihr.
Die Kinder, unsere zwei Zwillinge, sie waren noch klein. Sie waren noch klein und das wäre für die Zwillinge ganz schwierig. Sie können nicht reden, sie haben die Sprache nicht verstanden. Und ja, für mich und meine Frau, wir haben immer über unsere zwei Zwillinge gesprochen, ah, das ist nicht gut, müssen wir zurück. Aber für unsere zwei Buben, die sind, ja, sie waren ein bisschen größer. Das war okay für die beiden. Aber für Zwillinge waren einfach, sie konnten nicht sagen, oh, ich will auf Klo oder ja, ich will das oder ja. Sie konnten nicht sprechen, das war das Problem. Und ja, sie haben einfach zurückgehalten und ja.
Wie war das dann, als ihr als Familie nach Auhausen umgezogen seid? Auhausen ist ja auch kein großer Ort,
ja,
aber ein bisschen größer als der Ort, in dem du aufgewachsen bist.
Ja, das wäre für uns eine große Freude, einfach die Sprachschule einfach zu beenden und einfach in eine neue Platz wieder umzuziehen. Für uns war eine große Freude. Aber wir kamen an in Auhausen. Dann haben wir die Leute getroffen und das war gut. Aber wir konnten die Sprache auch nicht verstehen, was? Weil die Leute Dialekt gesprochen haben.
Also kein Hochdeutsch?
Kein Hochdeutsch. Wir haben Hochdeutsch gelernt. Ja. Dann in Auhausen haben die Leute Dialekt gesprochen. Und in Auhausen liegt 3 Kilometer von Dornstadt. Und das ist genau an der Grenze zwischen zwei so unterschiedliche so verschiedene Dialektgruppen, so kann man sagen, ne? Frankisch und Schwabisch.
Ach so.
Und nach 2 oder 3 Tagen bin ich nach Dornstadt gefahren und dann habe ich versucht, einfach mit Leuten so zu sprechen. Habe ich diese Erfahrung wieder gemacht. Ich konnte nicht verstehen.
Also die Leute, die in Auhausen sind, wenn man die verstehen kann, kann man die Leute in Dornstadt nicht unbedingt verstehen. Das ist nochmal was ganz anderes.
Ja, ja. Für uns war total kompliziert. Und im Dorf wohnen viele ältere Leute. Und wir haben versucht, Hochdeutsch zu sprechen und sie haben uns ganz gut verstanden, aber wir konnten sie nicht verstehen. Das war genau das Problem. Aber wir haben versucht, einfach mit den Leuten Zeit zu verbringen und einfach hinsetzen und hören. Und das war ganz langsam, aber im Laufe der Zeit, es läuft ganz gut. Und ja, und wir haben angefangen zu verstehen. Ja.
Wenn man als ökumenischer Mitarbeitender in der Bayerischen Landeskirche eingesetzt wird, muss man ja zum Beispiel auch predigen.
Ja.
Musstest du von Anfang an gleich predigen oder hat man dir etwas Zeit gegeben?
Meine erste Predigt war, ja, bei meiner Einführung. Meine Einführung musste ich unbedingt predigen.
Ja.
So darf ich meine erste Predigt gehalten in Auhausen.
Da hast du ganz schön geschwitzt, oder?
Ja. Kann man gut vorstellen, das war ein Erlebnis. Aber das war gut. Das war so, kann man sagen, wie ein Test. Und aber ich habe gedacht, wir kommen hier nach Deutschland einfach Dienst zu machen. Wir können nicht anders tun. So haben wir jeden Tag haben wir versucht, neue Worte zu lernen, einfach unser Deutsch zu üben, unter uns und auch mit den Leuten in den Dörfern. Und langsam ging es ganz gut.
Als Pfarrer bist du ja auch für die Seelsorge zuständig. Das heißt, du suchst die Leute auf. Was für Erfahrungen hast du gemacht?
Ah, für mich war anstrengend, eine ganz anstrengende Arbeit. Aber das hat auch für mich war ganz viel Spaß gemacht. Ich konnte Unterricht machen in der Schule. Ich konnte auch Krankenhausgottesdienst machen mit Abendmahl. Und ich konnte auch ältere Leute im Dorf besuchen, wenn sie Geburtstag haben oder sowas, im Gebet sprechen. Und dann Gottesdienst halten zweimal im Monat. Und ich habe fast alles wie ein bayerischer Pfarrer, alles habe ich gemacht. Ja, für mich war gute Erfahrung.
Also du warst ein bayerischer Pfarrer, sozusagen.
Ja, kann man sagen. Ja.
Und man hört auch raus, dass du dich wohlgefühlt hast, dass du dich akzeptiert gefühlt hast. Das ist ja immer eine ganz große Sache. Wo denkst du, in dieser Zeit kamst du als Person besonders gut zum Ausdruck? Also würdest du sagen, passiert sowas eigentlich in der Seelsorge oder mehr in der Schule oder im Gottesdienst? Wo kam Pfarrer Jack Urame so als Person vor, wie dass du gedacht hast, hier bin ich zu Hause?
Oh, fast überall. Ja, sehr berühmt und viele Leute kennen mich.
Alle haben dich auf der Straße angesprochen.
Genau, genau. Und ja, ich habe etwas erlebt. Ich habe meinen Geldbeutel verloren auf der Straße. Und jemand hat das gefunden. Und sofort hat er gemerkt, ah, das gehört diese Hausfahrer aus Papua-Neuguinea. Und dann Nachmittag hat angerufen. Ich habe was gefunden, das gehört dir? Ja. Und das war für mich, habe ich gedacht, die Leute überall kennen mich.
Ja, wunderbar. So ist es passiert. Jack, du warst ja auch zu 50% bei Mission Eine Welt, beziehungsweise beim Bayerischen Missionswerk, wie es damals geheißen hat. Und hattest auch viel zu tun mit den Leuten hier in Neuendettelsau, oder?
Ja, ganz genau. 50% meiner Arbeitszeit mit Mission Eine Welt war auch viel mit der Partnerschaft und auch Mission zu tun. Und ab und zu mal bin ich nach Neuendettelsau gekommen, einfach in der Sitzung oder was auch immer, in andere Kirchenkreisen oder Gemeinden was zu berichten oder zu erzählen, oder bin ich immer unterwegs. Und ja, das war 50% meiner Zeit, auch mit Mission eine Welt war auch für mich. Ich habe dieses Gefühl, dieser Einsatz mit Mission eine Welt war ganz positiv. Und das heißt, 50% hier mit Mission eine Welt und 50% in der Gemeinde, aber für mich war fast voller Zeit in der Gemeinde und auch hier voller Zeit.
Okay.
Und ich habe niemals abgesagt, wenn es so Angebot gibt. Ich habe immer gesagt, ja, das kann ich machen. Und deswegen habe ich nach 5 Jahren habe ich gedacht, ich habe alles geschafft, und das war ja für mich eine große Freude.
Ja, damals waren ja noch andere ökumenische Mitarbeitende bei Mission Eine Welt. Kannst du dich noch an jemanden erinnern?
Ja, ja, aus Afrika auch, aber auch aus Papua-Neuguinea. Damals war Pfarrer Friedrich Jawoma. Und wir waren 3 oder 4. 2 aus Papua-Neuguinea, ich und Friedrich Jawoma. Und auch 2 andere von Tansania. So, ja. Yeah. Wenn wir hier zum Beispiel nach Neuendettelsau hier kommen, dann haben wir diese Gelegenheit, einfach miteinander zu reden oder über unsere Erfahrungen zu erzählen. Und das hat gut Spaß gemacht.
Ja, da hört man ja sehr viel schöne Sachen raus. Mit diesen Dekanatspartnerschaften standst du ja auch in enger Beziehung. Und wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, mit manchen hast du bis heute zu tun, aus diesen Dekanatspartnerschaften, zum Beispiel in Oettingen.
Ja, 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 ja. In Bayern gibt es auch viele Dekanaten, die mit Dekanaten in Papua-Neuguinea so diese Beziehung haben, durch diese Partnerschaft. Und unsere Arbeit haben wir versucht, einfach diese Partnerschaft zu stärken. Und wir gehen auch zu diesen so verschiedenen so, Partner-Dekanaten. Und wenn sie zum Beispiel Partnerschaftssonntag feiern oder ja, oder wenn sie was von Partner-Dekanaten oder von Papua-Neuguinea hören wollen, gehen wir einfach hin und dann erzählen wir was und feiern wir Gottesdienst zusammen mit den Leuten. Und das hat ganz gut geklappt.
Wunderbar. Du hast ja in Auerhausen auch deinen Führerschein gemacht.
Ah, gestern habe ich meinen Fahrschullehrer getroffen.
Gestern auf dem Hesselberg.
Auf dem Hesselberg. Wir haben ein schönes Bild gemacht und das war, ach, ich habe gedacht. Und er war ganz freundlich damals. Und die Fahrschule war in Wassertrüdingen, das ist diese kleine Stadt, nicht so weit von Auerhausen. Und ich habe diese Fahrschule besucht und dann habe ich auch Theorie gelernt und dann auch Praxis auch gemacht. Und ja, in 13 Stunden habe ich geschafft.
Wow. Du brauchtest aber auch den Führerschein, weil das ist ja im Ries muss man ja viel rumfahren, ne? Und es gibt kaum öffentlichen Verkehr.
Deswegen, das war ja unbedingt, musste ich machen, ne? Und deswegen habe ich versucht, einfach den Führerschein zu kriegen. Das war auch nicht leicht, weil in Deutschland fährt man auf die andere Seite der Straße.
So. Das ist
aber in Neuguinea fahren wir auf die andere Seite der Straße. Und das ist ein bisschen so, muss man umdenken. So, ja, ich habe ein bisschen Zeit genommen, einfach ein bisschen diese ganze Praxis zu machen, dass ich die ganze Verkehrs- und das Auto richtig gut fahren kann, ne? Nicht nur mit dem Auto, sondern auch die Straße.
Ja.
Das ist total anders. Ja? Mhm. Muss man immer denken, in Papua-Neuguinea fährt man auf diese Seite und jetzt muss man auf die andere Seite fahren. Ne?
Da muss man im Kopf was umstellen.
Ja, ja, umdenken, ja, ja, umstellen. Ja, ja.
Du warst ja am Ende 5 Jahre in Deutschland, 1 Jahr in Bochum, 4 Jahre in Auerhausen. Und dann war es klar, die Zeit ist begrenzt. Ihr werdet nach Papua-Neuguinea gehen. Wie war das für die Kinder damals?
Ja, die Leute, unsere Gemeinde in Auerhausen und Donstern, haben gesagt, nein, hier geht nicht. Ja, 4 Jahre haben wir so zusammengelebt und sie haben gedacht, sie sind unsere Familie und sie sind ein Teil von uns. Warum müssen sie wieder gehen? Und sie haben nur in Delsau gefragt, sie gehen das nicht. Aber wir mussten unbedingt wieder zurückgehen. Mhm. Unsere Zeit war ab und dann haben wir gedacht, okay, gehen wir wieder zurück. Für unsere Kinder, das war sehr schwierig. Sie sind nie aufgewachsen. Mhm. Und sie haben nicht so viel Erfahrungen in Papua-Neuguinea gemacht. Und sie sind hier als Kind angekommen und sind hier aufgewachsen und sie denken auf Deutsch und tun alles wie Deutsche und so weiter. Und wieder zurückzukehren. Und als neugierige Kinder zu denken und wieder diese Umstellung war für die Kinder ganz schwierig am Anfang. Und ich habe meine erste Erfahrung mit unseren Kindern in Port Moresby, als wir dort gelandet haben, hat Charlie, unser zweiter Sohn, hat gesagt, ich habe dieses komische Gefühl, das ist nicht mein Land, ich muss wieder zurück. Ja. Und er hat eine ganz total andere Welt gesehen. sagen wir so, Kulturschock. Die Kinder haben das erlebt und das war, ja, wir, für uns war ein bisschen schmerzlich.
Wenn man in einem anderen Land aufgewachsen ist, als die Eltern aufgewachsen sind, spricht man auch von Third Culture Kids?
Ja.
Merkst du das bei deinen Kindern?
Oh ja, ganz genau. Ja, in ihrem eigenen Land haben sie sich nicht so voll gefühlt. Ne? Das ist, sie haben gedacht, sie sind Fremde in einem fremden Land. Und es hat ein bisschen lange gedauert, dass sie richtig wieder zurück einzustellen und zu denken, ja, das ist Papua-Neuguinea, das ist unser Land und wir kommen wieder zurück, wir müssen hier leben als Papua-Neuguinea-Kinder und so weiter.
2018 wart ihr zumindest ein Teil der Familie wieder hier. Mit den Zwillingen warst du da und mit deiner Frau. Die Söhne waren nicht dabei, ne?
Sie haben noch studiert und wir sind mit unseren Zwillingen gekommen, meine Frau und die Zwillinge. Und das war auch eine gute Erfahrung, wieder unsere alten Freunde wieder Kontakt aufzunehmen, wieder zu sehen und wieder in der Gemeinde einfach mitzuerleben, wie es damals war. War ein Erlebnis und das hat meine Frau ganz gut getan und sie hat sich ganz gefreut und für mich auch. Dann meine Frau und ich sind wir wieder zurückgeflogen und dann wir haben unsere Zwillinge Mädchen hier gelassen, hintergelassen. Ja, sie wollten ein bisschen einfach Zeit verbringen und als wie sagt man, Volunteer oder sowas hier was
Freiwillige.
Tun, Freiwillige was hier tun und das hat gut geklappt. Sie sind geblieben und dann nach 2 Jahren, dann sind wir wieder zurückgekommen.
Wunderbar. Als du nach Papua-Neuguinea zurückgekehrt bist, warst du ja am Melanesian Institute und warst da eigentlich als Forscher, kann man das so sagen?
Ja, ganz genau. Mhm. Total eine große Umstellung. Und ich habe eine neue Arbeit gekriegt als Forscher, Kulturforscher und Sozialwissenschaft und so weiter. Und ich habe keinen Fahrdienst gemacht, keine Gemeinde.
Aber du warst ja bestens vorbereitet als Kulturforscher, weil du Pfarrer in Ohrhausen warst.
Ganz genau, so ist das.
Was hast du da gemacht als Forscher? Was waren deine Bereiche?
Wir haben diese Forschungsarbeit in der Richtung Politik und Kultur und die ganze neue Entwicklung im Land und also fast alles gemacht. Wir haben so gemacht. Und dann haben wir versucht, einfach neue Informationen weiter an die Regierung zu geben oder einfach mit auch die Kirche zu geben, dass die Kirche wissen, was neu gibt, was ist die Herausforderung und was können sie tun. Und das Ergebnis von unserer ganzen so Forschungsarbeit hat die Regierung und auch die Kirche so ganz gut geholfen. Und wir haben auch viele so Bücher geschrieben, zum Beispiel über zum Beispiel Kultur mit X-Ray und auch mit Politik, zum Beispiel was ist Neues und wie können wir was die ganze Entwicklung im Land können wir was herausfinden, dass wir die Leute sagen, ja, das ist was Neues ist und die Kirche können vielleicht neue Mission, wie sagt man, Strategie oder Methode finden, einfach was Neues zu tun.
Kultur hat ja auch etwas damit zu tun, wie man zum Beispiel mit Geld umgeht. Du hast dich auch damit auseinandergesetzt, dann später auch in deiner Doktorarbeit.
Ja, ganz genau. Diese ganze Kapitalismus-Konzept. Wie leben die Leute, die Menschen in Papua-Neuguinea? weil die Leute damals vor viele Jahren haben selber Garten gebaut und sie leben einfach im Dorf. Aber dieses Konzept Markt und Handel und Export und so weiter, das ist Neues, was ist Neues. Und in der Mitte ist diese, wie sagt man, diese, Geld ist wie eine Kraft, die diese ganze so Kapitalismus-Ideen bewegt. Und ich habe auch meine eigene Arbeit, Doktorarbeit, habe ich versucht, einfach deutlich zu verstehen, worum es geht. Und auch die positive und auch negative Ergebnisse dieser Kapitalismus-Konzepte in unserem Land. Und ich kann so sagen, ich habe auch herausgefunden, dass manche unsere traditionelle Werte oder wie sagt man das, Kultur sind durch diesen Einfluss von Geld einfach zerstört oder auseinandergebrochen. Das ist schade. Das ist schade.
Und das hast du aufgezeigt in deiner Doktorarbeit, die du in Neuseeland hast du die eingereicht, oder?
Ja. Ich habe mit einem Professor in einer Universität in Neuseeland so zusammengearbeitet. Und er war auch damals als Anthropologe so gearbeitet. Er hat auch Forschung in Papua-Neuguinea gemacht und wir haben zusammengearbeitet. In einer Universität in Goroka haben wir uns immer wieder getroffen und dann zum Gespräch zum Beispiel und haben wir so diese Anfang. Weil ich in Goroka am Malinese-Institut gewohnt habe, das war für mich leicht an der Uni. Das ist nicht so weit von wo ich gewohnt habe. Und dieser Professor aus Neuseeland ist immer wieder nach Goroka gekommen. Und dann haben wir uns in diese Universität getroffen. Mhm. Und habe ich meine Doktorarbeit mit ihm angefangen.
Wow, sehr beeindruckend, Das noch fertigzustellen. Nach einigen Jahren am Melanesian Institute wurdest du dann aber zum Bischof berufen, ohne dass du Gemeindepfarrer in Papua-Neuguinea gewesen bist. Ist das richtig?
Ganz genau. Meine Gemeindeerfahrung war in Deutschland. Ich habe als Gemeindepfarrer hier gearbeitet, aber in Papua-Neuguinea nicht. Am Melanesian Institute habe ich nur als Forschungsarbeit gemacht und dann von dort bin ich einfach umgezogen. Als Bischof musste ich wieder nach Lai. Das war auch total neu. Ja, ich habe auch nicht gedacht, dass einmal ich als Bischof vielleicht ein Leiter der Evangelischen Kirche in Papua-Neuguinea werden konnte oder sowas. Ich habe nie gedacht. Aber das war auch eine große Überraschung.
Für dich auch. Als Auhäuser-Pfarrer, dann Bischof in der ELC PNG. Was motiviert dich in deiner Arbeit als Bischof?
Oh, die Menschen. Die Menschen. Und weißt du, als Bischof, ich bin nicht immer im Büro. Ich bin nicht immer im Büro. Bin ich oft unterwegs, wo Menschen sind. Und Menschen sind die Kirche, nicht Büro. Und deswegen, das macht mir Spaß, wenn ich mit den Menschen so unterhalte oder spreche oder Begegnung und Zeit nehme, dann fühle ich mich, das ist wirklich die Kirche. Und das macht mir viel Spaß.
Ja, das merkt man auch. Du bist ja als Bischof gleichzeitig auch zum Beispiel in der Kommission für Verfassung und Rechtsreform in Papua-Neuguinea. Das heißt, dir kommt auch die Aufgabe zu, mit Menschen, die in der Politik zu tun haben, darüber nachzudenken, was für eine gute Zukunft nötig wäre.
Ja, das ist eine ganz wichtige Arbeit und das ist auch eine große Aufgabe für mich. Ich vertrete alle Kirchen im Land in der Regierung und als Commissioner. Und es gibt 500 Leute und wir sind 6. Und unsere Arbeit oder Aufgabe, wir versuchen einfach die ganze so Gesetz oder die Verfassung aufzufassen, das ist relevant und geeignet ist. Und oder wenn die Regierung was verändern will, dann nehmen wir diese Verantwortung oder Aufgabe einfach, was zu machen. Und wir können auch einen Vorschlag geben an die Regierung, was für eine neue Strategie die Kirche, nicht die Kirche, sondern die Regierung so bauen, um das Land einfach in eine gute Zukunft zu leiten und die Leute sich viel fühlen und das Land gut geht und so weiter. Aber das ist nicht leicht. Das ist die Arbeit mit großer Herausforderung. Und Politik ist anders. Mein Hintergrund ist die Kirche und ich habe mit Kirche zu tun, habe ich so viel gemacht und dann mit in der Regierung, in Politik, diese ganze Atmosphäre ist einfach eine ganz total andere Arbeit.
Eine große Verantwortung.
Ja, stimmt. Aber,
du bist ja bis 28, wirst du noch Bischof sein und wahrscheinlich einige Male wieder nach Neuendettelsau kommen in dieser Zeit. Man merkt, dass dir die Partnerschaft ganz wichtig ist. Wie geht es weiter in dieser Partnerschaft? Was wäre da besonders wichtig in der Partnerschaft zwischen der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern und der evangelisch-lutherischen Kirche in PNG?
Ohne Partnerschaft ist die Kirche kalt. Und ja, für mich, es macht keinen Sinn einfach, wenn wir keine Partnerschaft haben. Partnerschaft macht uns ja Mut und gibt uns diese Stärke, die wir brauchen. Und ja, gestern haben wir gesprochen, miteinander auf dem Weg zu gehen, als damalige Bischof Wesley Kickerson gesagt hat, walking side by side. Und das ist für mich als leitender Bischof in der JLCPNG, Partnerschaften zwischen Kirchen ist ganz, ganz wichtig. Und wir müssen gegenseitig stärken und wir müssen auch zusammenhalten in dieser Zeit, wo es viele so neue Herausforderungen gibt und die Kirche muss einfach ihren eigenen Platz in der Welt finden. Und das heißt, die ganze Herausforderung in der Welt fordert uns einfach zusammenzuhalten. Und ich halte dies als ganz wichtig. Und deswegen, ich mache viele Besuche in unsere so Partnerkirchen. Auch hier in Deutschland komme ich hier oft oder ja fast jedes Jahr. Ich will einfach meine Kirche hier vertreten. Und dass die Leute wissen, wir sind nicht allein, wir sind Kirche zusammen. Wir leben in einer Welt und wir müssen zusammenhalten. Und das brauchen wir.
Das Jahr 2025 ist ja ein besonderes Jahr. Wir feiern 50 Jahre Unabhängigkeit von Papua-Neuguinea. Und in diesem Zusammenhang und auch aus anderen Gründen, einfach weil du der Pfarrer in Auhausen warst, warst du eingeladen, beim Bayerischen Kirchentag am Hesselberg zu sprechen. Auch ein Berg wieder, auch dieses dörfliche Setting. Du hast sehr viele Eindrücke gesammelt. Was war für dich so das Highlight?
Ja, für mich schon in Neuendettelsau am Samstag war für mich ein Erlebnis, wo alte Missionare gekommen sind und auch einfach, wir haben über unser 50-jähriges Jubiläum ein bisschen so darüber gesprochen und ich habe auch ein Beitrag so schon übergebracht. Und das war gut. Unsere Geschichte hat mit Politik und Kirche zusammen zu tun. Und ja, die Deutschen in der Kolonialzeit haben auch angefangen, in Papua-Neuguinea was zu tun. Und auch Missionare aus Bayern auch sind zu uns gekommen und haben die Missionsarbeit angefangen. Und deswegen, das war am Samstag hier in Neu-Delsau, war ganz entspannende Zeit für mich. Und wieder zurückzublicken. Ja. Und wir freuen uns auf diese ganze große Feier im September dieses Jahr im Land.
Wenn der eigentliche Jahrestag ansteht.
Ja, genau, ganz genau. Und dann auch die Einladung für mich hier zurück wieder nach Bayern oder in Deutschland zu kommen und einfach an diese ganze bayerische Kirchentag teilzunehmen, war für mich das war eine große Ehre. Und ich habe ja diese Gelegenheit einfach die Predigt zu halten. Und habe ich gedacht, Mensch, das kann ich wirklich die Kirche sehen. Und manchmal, ich habe anders gehört, die Kirche ist so nicht so lebendig und so weiter. Aber auf dem Messelberg, da waren sehr viele Leute, sehr beweglich und es gab Musik und alles. Und die Leute haben gesungen und ich habe eine lebendige Kirche gesehen. Und das war eine ganz andere Vorstellung. Und ich habe gedacht, ja, die Kirche lebt immer noch, das ist gut für mich. Und ich gehe wieder zurück mit einem anderen positiven Eindruck. Das ist normal. Man hört was, aber wenn man selber erlebt, was ist, dann erlebt man die Realität. Ja, nicht von Hören, sondern auch, was man mit den Augen sieht. Dann bekommt man viel.
An dieser Stelle im Gespräch stelle ich immer die Frage, Jack, wenn du 10.000 Euro zum Verschenken hättest für ein Projekt, wofür würdest du es geben? Für Bildung? Für medizinische Hilfe oder für diakonische Arbeit?
Für mich, Bildung ist für uns ganz wichtig. Die Kirche muss weiterleben. Aber es gibt auch viele Faktoren dazu. Wir können versuchen, einfach das zu tun oder das zu tun. Oder es gibt viele Möglichkeiten. Aber Bildung ist wichtig und auch für unsere Krankenhäuser zum Beispiel, in die Richtung zur medizinischen Hilfe zum Beispiel. Viele unserer Krankenhäuser sind einfach nicht in der Stadt.
Im ländlichen Raum?
Ja, im ländlichen Raum. Das ist schwierig und sie brauchen Hilfe. Und das heißt, wir müssen versuchen, einfach diese Krankenhäuser was zu tun, dass sie die Arbeit weiterläuft. Und für uns das Thema Geld ist ein bisschen schwierig, weil viele Leute einfach im Dorf wohnen und sie kriegen nicht so viel Geld und so weiter. Wir können was tun, aber wenn wir Geschenke bekommen, das ist für uns immer wieder eine große Hilfe. Dann versuchen wir immer was zu tun. Und ja, es gibt ja. Der Bedarf ist ja groß, aber wir können nicht alles tun, aber wir können einiges tun.
Jack, du bist viel rumgekommen in deinem Leben. Wenn du darauf zurückblickst, welche der folgenden drei Fragen würdest du gerne beantworten? Wofür bist du dankbar? Was macht dich nachdenklich? Was gibt dir Hoffnung? Eine dieser Fragen kannst du beantworten.
Ja, was für mich wichtig ist die Botschaft. Die Botschaft müssen wir versuchen, einfach weiterzugeben. Das heißt, wir blicken nicht nur auf diese jetzige Generation, sondern auch die zukünftige Generation. Und die Hoffnung in die Kirche liegt in den Kindern. Und sie würden die Kirche weitertragen, wenn wir gehen. Sie würden auch diese Glaube weitertragen, wenn wir gehen. Und das für mich ist sehr wichtig. Und das ist die Hoffnung. Hoffnung der Kirche und auch Hoffnung der Welt. Und es gibt viele Kinder auf der ganzen Welt. Viele besuchen keine Schule und so weiter. Und ich denke immer an, was Jesus sagte. Lass die Kinder zu mir kommen. Und das für mich ist die gute Zukunft.
Vielen Dank, Jack, für das schöne Gespräch. Das war Horizontwechsel, der Podcast von Mission Eine Welt. Um keine weitere Folge zu verpassen, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung. Ade und bis zum nächsten Mal. Bleibt behütet. Dieses Format wurde gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Bau entwickelt. Hast auch du Lust auf einen Horizontwechsel? Oder kennst du jemanden, der oder die über den Tellerrand schauen möchte? Wir suchen euch für unser Team für einen Einsatz weltweit oder in Bayern, für kürzere oder für längere Zeit. Aber auch mit einer Spende kannst du etwas bewirken. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und unter mission-einewelt.de. Schreibt doch gerne eine Mail an podcast.mew@mission-einewelt.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.